Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Abiturienten, die mehr Einsatz von ihrer Landesregierung fordern. Studierende, die befürchten, dass Studieren in Schottland durch den Brexit für sie zu teuer wird. Ein Lehrer, der in den Herbstferien eine Bildungsreise in die USA gemacht hat. Und einen Feuerwehrmann, der verrät, wie viel er verdient. Die alle können Sie in dieser Sendung hören. Und mich, Lena Sterz. Hi. 3-10% aller Jugendlichen sind aktuell an einer Depression erkrankt. Das schätzt die Deutsche Depressionshilfe. Die Zahl ist so ungenau, weil es oft nicht so einfach ist, eine Depression bei einem Jugendlichen zu erkennen. Deshalb fordern Abiturienten aus Bayern in einer Petition, dass jeder Schüler und jede Schülerin über Depressionen aufgeklärt werden soll. Das bayerische Kultusministerium veröffentlichte daraufhin einen 10-Punkte-Plan und versprach mehr Aufklärung. Das ist jetzt ein paar Monate her. Passiert ist seitdem aus Sicht der Abiturienten viel zu wenig. Deshalb haben sie heute Landtagspräsidentin Ilse Aigner einen offenen Brief überreicht. Luca Zug ist einer der Abiturienten und ihn habe ich gefragt, was er und seine Freunde eigentlich genau von der Politik fordern.
Also wir wollen grundsätzlich, dass jeder bayerische Schüler Aufklärungsunterricht über Depressionen und allgemein psychische Krankheiten erhält, beziehungsweise eine Aufklärungsveranstaltung in seinem oder ihrem Schulleben besucht. Das ist unsere grundlegende Forderung. Weiterhin wollen wir natürlich noch weitere, sagen wir mal, Aufklärungsmaßnahmen, weitere Maßnahmen, dass mehr Schülerinnen und Schüler tatsächlich über dieses Thema Bescheid wissen. Das fordern wir in unserer Petition, beziehungsweise dafür hat auch der Ausschuss für Bildung und Kultus gestimmt. Wir fordern nur jetzt, dass das akut und auch tatsächlich, sagen wir mal, kurzfristig jetzt auch umgesetzt wird vom Kultusministerium, weil da anscheinend die Bereitschaft, und das haben uns auch mehrere Experten aus der Psychiatrie bestätigt, die Bereitschaft, etwas zu tun, sehr gering ist bisher.
Das Kultusministerium hatte einen 10-Punkte-Plan vorgelegt, aber das reicht Ihnen nicht oder geht es Ihnen vor allem um die Geschwindigkeit?
In diesem 10-Punkte-Plan wird grundsätzlich unsere Thematik natürlich schon aufgegriffen, allein durch das Votum des Ausschusses bedingt. Andererseits geht dieser 10-Punkte-Plan einfach nicht weit genug, weil er grundsätzlich nur, sagen wir mal, kostengünstige Mittel verwendet. Also es wird ein Dokument in die Online-Ebene des Lehrplans eingebunden, aber dann tatsächlich keine konkrete Aufklärungsarbeit, die für jeden Lehrer oder für jede Lehrerin verpflichtend wäre, eingesetzt. Was wir fordern, das ist grundsätzlich verpflichtend für alle getan wird und das ist eben aktuell nicht der Fall. Einerseits ist es so, dass es im Kultusministerium natürlich auch einen gewissen Prozess gibt, solche Sachen erstmal zu erarbeiten, das ist nicht bewusst. Andererseits müssen wir aber auch sagen, dass es die Bereitschaft, die vor allem auch in diesem Zwischenbericht, den die Staatsregierung ja vorgelegt hat, dass die Bereitschaft da eben nicht mitklingt. Also man merkt, dass es tatsächlich etwas schleppend vorangeht, dass es Wochen dauert. Und deswegen fordern wir eben von der Landtagspräsidentin Ilse Aigner, dass sie da einschreitet, beziehungsweise da auch mit ihrer Position innerhalb der Christlichen Partei auch darauf hinwirkt, dass da schneller was vorangeht.
Warum ist Ihnen das so wichtig, das Thema Depression und Aufklärung über Depressionen in der Schule? Warum wollen Sie, dass jeder Schüler und jede Schülerin in Bayern darüber aufgeklärt wird?
Also wir haben unseren Film, unsere Petition und jetzt halt eben auch diesen Brief grundsätzlich aus einer sehr persönlichen Perspektive heraus gemacht. Also wir haben gesagt, dass wir für unsere Freunde, die betroffen sind, für unsere Bekannten diesen Film machen wollen, beziehungsweise dann halt auch eben diese Petition gestartet haben. Wir wollen aber auch grundsätzlich, sagen wir mal, politische Änderungen und auch, sagen wir mal, eine andere gesellschaftliche Wahrnehmung auf dieses Thema legen.
Wie hat Ilse Aigner reagiert, als Sie den offenen Brief eben übergeben haben und dann auch nochmal darauf gepocht haben, dass da aus Ihrer Sicht etwas passieren sollte?
Also die Frau Landtagspräsidentin hat grundsätzlich natürlich, und da muss man in ihrer Position auch Verständnis haben, erstmal diplomatisch reagiert. Also sie hat erstmal natürlich zugehört, was wir fordern, beziehungsweise was wir gerne umsetzen würden, was wir gerne hätten im Endeffekt. Dann hat sie grundsätzlich erstmal bejaht, dass ihr dieses Thema wichtig ist. Also das zeigt diese Ausstellung, die sie heute im Bayerischen Landtag eröffnet, dass dieses Thema psychische Erkrankungen, seelische Gesundheit für sie ein wichtiges Thema ist. Andererseits hat sie aber dann gesagt, so, ja, sie würde den Kultusminister nochmal darauf hinweisen, dass es wichtig wäre, dass das umgesetzt würde. Das ist natürlich irgendwie diplomatisch und ein Schritt in die richtige Richtung, aber natürlich ein sehr kleiner Schritt. Das ist nicht viel. Also und wir hätten uns natürlich gewünscht, dass sie da tatsächlich auch sagt, dass sie da auch persönlich, auch in ihrer Rolle als Landtagspräsidentin eben darauf hinwirkt, dass da mehr getan wird. Zumindest für uns ein erster Schritt, ja.
Luca Zug und seine Freunde haben auch eine Dokumentation zum Thema Depression bei Jugendlichen gedreht. Der Film heißt Grau ist keine Farbe. Mehr Infos dazu gibt es auf ihrer Website. Die heißt www.moviejam.de.
Campus und Karriere. International.
Das britische Parlament hat gestern doch nicht über das Brexit-Abkommen abgestimmt. Heute berät das Parlament in zweiter Lesung nochmal über den Vertrag und heute Abend soll dann abgestimmt werden, so der Plan. Millionen Briten werden das Drama um den Brexit weiter im Fernsehen verfolgen. Es betrifft sie ja alle direkt oder indirekt, so wie Olivia aus Edinburgh.
It's such a mess and it's embarrassing and it's very disappointing for us. It makes no sense for us to leave. It's a mess.
Ein völliges Durcheinander. Peinlich sei der Brexit und es mache keinen Sinn, die EU zu verlassen. So wie die Schottin Olivia denken die meisten der rund 40.000 Studenten der Universität von Edinburgh, bestätigt auch die deutsche Larissa.
Meine Kommilitonen sind alle sehr, sehr offen. Also ich habe so noch niemanden getroffen, der Brexit befürwortet.
Larissa ist eine von 600 deutschen Studierenden an der University of Edinburgh oder Edinburgh, wie die Schotten sagen, und genießt als EU-Bürgerin ein besonderes Privileg.
Für das Erststudium gibt es für europäische Studenten keine Studiengebühr und für Lehramtsstudium auch nicht. Das heißt, die werden für mich übernommen. Zuerst wollte ich in Großbritannien studieren und dann war das einer der praktischen Gründe, dass ich nach Schottland gekommen bin, ja.
Gemeint hat Larissa natürlich England, aber der Versprecher ist interessant. Zeigt er doch, dass Schottland für Studierende sehr anders ist als der Rest Großbritanniens. Das Grundstudium dauert 4 statt 3 Jahre. Die Studiengebühren für Schotten und EU-Bürger übernimmt anders als in England die Regionalregierung, bestehend aus schottischen Nationalisten der SNP und Grünen. Larissa und Olivia sparen so 9.250 Pfund pro Jahr. Aber wie lange kann sich die schottische Regierung das noch leisten? Denn mit dem Brexit schwebt Ungewissheit auch über solchen Privilegien, glaubt Rektor Peter Matheson.
We are in a way collateral damage. We're unintended.
Wir sind gewissermaßen ein Kollateralschaden. Wir werden zum nicht beabsichtigten Opfer der politischen Veränderung. Wir müssen stark genug sein, das zu überstehen. Wir brauchen Selbstvertrauen. Die Universität von Edinburgh ist über 400 Jahre alt, hat Bürgerkriege, Hungersnöte und verschiedene soziale Unruhen überlebt. Wir werden auf jeden Fall auch den Brexit überleben. Die University of Edinburgh hat einen Ruf zu verteidigen. Im internationalen Ranking der besten Hochschulen weltweit belegt sie Platz 20, liegt also weit vor deutschen Unis, allerdings hinter Oxford und Cambridge. Bereits in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts wurde hier künstliche Intelligenz unterrichtet. Mit UNA Europa und über andere Forschungskooperationen arbeitet man eng mit Hochschulen in der EU zusammen, in Deutschland mit Freiburg, Heidelberg, München und neuerdings der FU Berlin. EU-Förderprogramme spielen eine maßgebliche Rolle für die Forschung. Zwar hat die britische Regierung kurzfristig die Übernahme der Fördergelder im Zuge eines Brexits versprochen, aber man profitiere überproportional von der EU, betont Peter Matheson.
Our total annual research income varies between about 300 and 400 million pounds per year.
Unser Forschungsetat beläuft sich auf 300 bis 400 Millionen Pfund pro Jahr. Dazu steuert die EU etwa 80 bis 90 Millionen bei. Und da sind nur die Großprojekte berücksichtigt. Wir vergeben auch eine Menge Stipendien mit Hilfe von EU-Geldern. Da sind enorme Summen im Spiel. Aber uns geht es fast noch mehr um die Menschen als um das Geld. Denn beschränkt Großbritannien nach dem EU-Austritt die Arbeitnehmerfreizügigkeit, könnte der Universität von Edinburgh hochqualifiziertes Personal in Lehre und Forschung abhanden kommen. Eventuell fällige Studiengebühren würden zudem Studenten aus anderen EU-Staaten fernhalten, glaubt auch die deutsche Studierende Larissa.
Ich denke, dass es eine sehr traurige Situation ist, weil ich das als eine sehr positive Erfahrung erlebt habe, hier studieren zu können. Und es wäre schade, das anderen nicht möglich machen zu können. Und ich denke auch, dass es eine Veränderung an den Universitäten sein wird, da an den Universitäten, an denen ich war, auch in Aberdeen vorher, sehr international. Und ich denke, dass das ein großer Einschnitt sein wird, wenn keine EU-Studenten mehr kommen werden oder zumindest nicht mehr so viele.
Rektor Peter Matheson von der University of Edinburgh sieht das genauso. Der Mediziner war der erste in seiner Familie, der dank staatlicher Unterstützung studieren konnte.
Ich
habe die schottische Regierung mehrfach nach dem Geld gefragt, denn momentan subventioniert sie das Studium von EU-Bürgern mit rund 90 Millionen Pfund im Jahr. Nach dem Brexit wissen wir nicht, ob diese Summe für Hochschulen oder für Straßenbau, Gefängnisse oder Krankenhäuser ausgegeben wird, denn in der Bildungspolitik ist die schottische Regierung autonom. Die Regionalregierung finanziert derzeit nahezu die Hälfte des 1 Milliarde Pfund Jahresetats der Universität von Edinburgh. Der Brexit könnte aber zum Versickern der Geldquellen führen. Es ist vor allem diese Ungewissheit, die fehlende Planungssicherheit, die Rektoren wie Peter Matheson zurzeit in Großbritannien das Leben schwer macht.
Burkhard Birke berichtete über Kollateralschäden des Brexit, dass die Uni Edinburgh um ihre EU-Forschungskooperationen und um ihre internationalen Studierenden fürchtet.
Schönen guten Tag, Bock.
So war das, als ich Rüdiger Bock angerufen habe. Er hat sich dabei selbst mit dem Handy aufgenommen. Rüdiger Bock ist Deutsch- und Geschichtslehrer aus Leipzig und er ist gerade aus den USA wiedergekommen. Er ist einer von 15 Lehrerinnen und Lehrern aus Sachsen, die in den Herbstferien jetzt an einer Bildungsreise teilnehmen konnten, um eine Woche lang das amerikanische Bildungssystem und das Land USA an sich kennenzulernen. Er hat mir erzählt, wie die Reise war.
Ja, die war wirklich sehr interessant und eindrucksvoll und vor allem auch sehr anstrengend, denn wir konnten in kürzester Zeit auf 3 weit entfernten Stationen Amerika und auch das gesamte bildungspolitische und politische Spektrum kennenlernen, von Miami, Florida über North Carolina, Charlotte bis nach Washington DC, konnten wir in kürzester Zeit einen großen, weiten Weg gehen.
Was haben Sie sich da angeguckt an den 3 Orten oder was haben Sie erlebt?
Ganz verschiedene Sachen. Wir konnten in diesem Programm Einblicke gewinnen, wirklich in das gesamte bildungspolitische Spektrum der USA. Das sind ja wirklich große Welten. Vom Besuch eines Boys Club für Kids aus wirklich schwierigen sozialen Verhältnissen über Schulverwaltungs- und Administrationsbüros, natürlich ganz normale Highschools, Middleschools, ja, bis hin am Ende zu einem Senatorenbüro in Washington war eigentlich alles dabei.
Warum wollten Sie mitfahren auf so eine, ja, doch recht anstrengende Reise, wenn Sie doch eigentlich gerade Herbstferien hätten?
Ja, es ist ja ganz günstig, wenn Herbstferien sind, dann fällt der Unterricht nicht aus. Und wenn sich die Schüler erholen, heißt das ja noch lange nicht, dass die Lehrer das immer auch tun. Um am Ende wirklich Unterricht mehr als nur Stereotype wiederzugeben, ist es hilfreich, wirklich einen unmittelbaren Blick zu haben. Und auch wenn der vielleicht manchmal widersprüchlich ist, dann ist es sicherlich gut, da auch einen emotionalen Einblick zu bekommen.
Können Sie da ein Beispiel nennen von einer Begegnung, die Sie hatten oder von einem Erlebnis, das Ihre Sicht auf die USA verändert hat?
Ja, es ist schon sehr interessant, hautnah zu erleben, wenn man in Schulen kommt, wo ganz viele verschiedene soziale Schichten sozusagen manchmal miteinander und manchmal auch völlig voneinander unabhängig unterrichtet werden. Also wir hatten zum Beispiel einen Tag, da waren wir wirklich an einer Elite-High-School und haben dort gesehen, wie dort High-Tech-Robotik irgendwie angeboten wurde. Und eine Stunde später auf der Busfahrt haben wir dann irgendwo eben in einem solchen Kids-Club wirklich in einem Problemstadtviertel gesehen, wie so eine Lego-Robot-Begeisterung da war. Und die Schüler einfach dort auf einem ganz anderen Niveau Zugang gefunden haben. Das ist sicherlich sehr unterschiedlich gewesen und war auch sehr emotional zu sehen. Auf der einen Seite eine Highschool mit einem unglaublichen Budget, auch natürlich getragen durch unglaubliche Schulgelder. Und auf der anderen Seite ein Public School System, was genauso sicherlich sich anstrengt und auch gefördert wird, aber gerade auch zum Beispiel im Nachmittagsbereich darauf angewiesen ist, dass dort gefördert wird, auch von privaten Gruppen und Sponsoren. Und das ist nicht ganz einfach, das alles gleichzeitig zu verarbeiten.
Ja, Sie haben ja viele Schülergruppen, aber auch andere Persönlichkeiten getroffen während Ihrer Reise in den USA. Was hat Sie da am meisten überrascht?
Ja, überraschend war, gerade wenn ich an die Schulen denke, dass man wirklich sieht, wie differenziert es ist, wie unterschiedliche Schulen mit wirklich vielen Konzepten nebeneinander stehen und das aber eigentlich in jedem Bereich, also auch in den Charter Schools, in den Public Schools, im direkten Umgang mit den Schülern Mentoring oft wichtiger ist, also die Betreuung und die Beratung der Schüler wichtiger als das Teaching, die Wissensvermittlung, die wir hier in Deutschland so sehr in den Vordergrund stellen. Gerade an den Public Schools, die Lehrer auch viel Vertrauen in die Schüler hatten und tatsächlich auch viel mit ihnen gemeinsam gearbeitet haben und die inhaltlichen Vorgaben nicht im Vordergrund standen. Also eben diese Persönlichkeitsbildung, die wichtiger ist. In Deutschland ist es oft so, dass Lehrer sagen, nein, Erziehung findet zu Hause statt, wir machen hier Bildung. Aber zwischen Erziehung und Bildung gibt es dann noch diesen Moment der Persönlichkeitsentwicklung. Also wirklich sich weiterentwickeln zu können, auch eine andere Fehlerkultur zu haben. Das war immer sehr wichtig in den Schulen, mit Fehlern sehr konstruktiv und produktiv umzugehen. Ich denke, das ist ein Punkt, den können wir da auf jeden Fall lernen.
Rüdiger Bock hat an einer transatlantischen Bildungsreise teilgenommen, die jedes Jahr vom Verein Atlantikbrücke organisiert wird. Fast jeder Junge hat irgendwann mal den Wunsch, Feuerwehrmann zu werden. Es werden dann aber doch die wenigsten. Deshalb haben wir für Sie mal einen Feuerwehrmann ausgefragt nach seinen ersten Berufsjahren.
Karrierestart. Über Jobneulinge, Einstiegsgehälter und falsche Erwartungen an den ersten Job.
Mein Name ist Moritz, ich bin 30 Jahre alt, bin Brandmeister bei der Berufsfeuerwehr Lübeck seit ca. 1,5 Jahren.
Was verdienen Sie?
Im Schnitt habe ich im Monat ca. 2.400 Euro bis 2.600 Euro auf dem Konto. Ich finde, das ist ein angemessenes Gehalt. Als Berufsanfänger nach 1,5 Jahren kam ich damit sehr gut zurecht und bin damit sehr zufrieden, muss ich sagen.
Was war beim Berufseinstieg anders als erwartet?
Es gab einmal eine Situation, auf die ich nicht vorbereitet war. Da wurde die Mutter vom kleinen Jungen reanimiert und wir waren als Löschfahrzeug zur Unterstützung vor Ort. Und der kleine Junge saß auf der Couch und hat das alles mit angesehen. Und bis ich ihn auf den Arm genommen habe, mit ihm runter ins Feuerwehrfahrzeug gegangen bin und ihn versucht habe, abzulenken von dem, was da gerade passiert, bis er mich gefragt hat, ob Mama gerade stirbt. Und da habe ich dann versucht, ihm irgendwie mit Engeln zu erklären, dass halt Mama gerade dazwischen schwebt und wir versuchen, dass sie wieder auf die Erde kommen kann. Aber wenn sie zu den Engeln sollen, dann darf sie auch zu den Engeln gehen.
Was an Ihrem Job macht Spaß?
Dass man viele neue Kollegen und vor allem Freunde trifft, dass man zusammen die ungewöhnlichsten Situationen immer irgendwie bewältigt und dass man eigentlich jeden Tag zur Arbeit geht und immer was anderes kommt, nie das Gleiche. Man hat hin und wieder Leid und man hat hin und wieder auch mal Anblicke, die man vielleicht nicht unbedingt jeden Tag hat, aber durch das gute kollegiale Umfeld und durch die Freundschaft, die in der Truppe herrschen, kann man auch das eigentlich sehr gut verarbeiten und zusammen bewältigen. Also ich fühle mich sehr gut aufgehoben, auch bei schwierigen Situationen bei den Kollegen.
Was an Ihrem Job nervt manchmal?
Gestern wurden wir zur überlaufenden Toilette alarmiert, wo man sich fragt, da muss ich keine Feuerwehr für rufen, sondern da kann der Klempner kommen und das erledigen. Was nervt noch? Das sind die Leute, die immer die Handys rausholen in jeder Situation und filmen, im Weg stehen und dann noch fragen wollen, was los ist. Das nervt ziemlich.
Wurden Sie für den Alltag im Job gut ausgebildet?
Wir haben in der Ausbildung sehr viel praktische Anteile. Das heißt, neben der Schule sind wir eigentlich kontinuierlich in den Wachen und fahren als Kollege auf den Fahrzeugen mit und haben einen guten Einblick in das Berufsleben. Von daher ist der Umstieg von Auszubildender zu fertigem Brandmeister eher gering. Geändert hat sich eigentlich nur, dass man jetzt Situationen selbst entscheiden muss und man eventuell einen Anwärter an seiner Seite hat und für den mitentscheiden muss.
Und sonst so?
Ich kann mir schon vorstellen, bis zum Ende meines Berufslebens bei der Feuerwehr zu arbeiten. Und ich hoffe, wenn ich irgendwann mal genügend Berufserfahrung habe, dass ich die Zukunft der Berufsfeuerwehr auch mit verändern kann und auch meine persönliche Note mit einbringen kann und junge Kollegen auch anleiten kann, besser zu werden und aus meinen Fehlern eventuell auch zu lernen.
Karrierestart. Über Jobneulinge, Einstiegsgehälter und falsche Erwartungen an den ersten Job. Mehr Folgen im Internet unter deutschlandfunk.de/campus.